liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Spieltag, oh Gott, jetzt muss ich schauen, Spieltag 12 ist Geschichte. Einiges passiert, nicht nur auf dem Platz, sondern auch, ja, es war so ein bisschen die Woche der Nebenkriegsschauplätze. Thema Markus Anfang haben Robin und ich uns jetzt eben schon mal kurz geschlossen. Wir verleihen jetzt einfach mal den Award für die dümmste Aktion des Jahres. Also herzlichen Glückwunsch, Markus Anfang. Ich glaube, viel weiter müssen wir es auch gar nicht thematisieren. Also ich denke, da dürfte es hoffentlich keine zwei Meinungen geben. Und somit beziehen wir hier im Namen des Podcasts auch nochmal ganz klar Stellung.
Die Marker würde titeln Schande.
Schande, und ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Und die Marker, die verwendet den Begriff auch nur, wenn es sich wirklich um eine Schande handelt. Also ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Weser. Wollen jetzt aber mal erstmal auf die Fußball-Bundesliga schauen.
Weißt ist du, einiges was passiert. Was mir noch dazu einfällt, ja. Es ist eigentlich wie im Comic. Ich habe das Gefühl, alles, was Frank Baumann in die Hände nimmt, alles, ausnahmslos, das geht zugrunde. Also, der könnte nächste Woche im Daimler-Konzern anfangen. Der fährt das an die Wand. Und er kann persönlich gar nichts dafür. Ich weiß nicht, was. Ja. Der Junge, der muss dringend zu einem anderen Verein, der irgendwo mittelfristig ein bisschen erfolgreicher ist, damit der einfach auch mal eine andere Tapete sieht. Ich glaube, der Junge ist wirklich langsam, wie der da beim Sky-Interview stand.
Ja, keine Ahnung. Junge. Wir müssen, ja, ich, also wirklich, das, ich meine, Frank Baumann kann überhaupt nichts dafür, aber ich würde es ihm auch wünschen, dass er irgendwo vielleicht mal in einem anderen Club einfach.
Wirklich,
ja, sein Image, von Herzen. Weil er ist ein super Fußballer. Ist auch ganz ehrlich, ist auch ein Top-Typ, wenn man mal ehrlich ist. Ist ein Top-Typ.
Ja, der einfach passt halt nach Bremen, der hat eine ruhige Art. Und aber ich würde ihm auch wünschen, bitte, Junge, du musst irgendwann mal bei irgendeinem Verein arbeiten, wo du wirklich mal die Kalenderwoche irgendwie abreißen kannst. Und wirklich, die ist gelungen. Die hat funktioniert.
Ja, ich denke, das würden wir uns alle wünschen. Ich denke, es gibt auch nicht wenige Bremer, die das auch irgendwo unterschreiben würden und Frank Baumann dann gegebenenfalls auch alles Gute wünschen. Ach so, ja, fast hätte ich es vergessen. Die Schlagzeilen der Woche, heute präsentiert. Robin, ich lasse dir gerne den Vortritt zur Schlagzeile der Woche.
Also für mich ist es diese Woche, es ging um sehr viele Schiedsrichterentscheidungen auf unterschiedlichen Plätzen, die mindestens diskutabel sind, debattierfähig sind. Ich finde, Gramotzis von Schalke ist jetzt natürlich die zweite Liga, aber hat was ganz Wichtiges gesagt, dass sich die Leute nicht nur hinterfragen sollen. Ich kann das jetzt nicht genau zitieren, er hat da, glaube ich, einen Monolog gehalten von 2-3 Minuten, weil er sich wirklich vehement darüber aufgeregt hat, was da für eine Kommunikation stattfindet, dass sie die Hände runternehmen sollen, dass sie sich bitte auf die Bank setzen sollen, aber dass sich die Schiedsrichter halt eben zu keinem Zeitpunkt äußern. Und auch danach steht man völlig im Leeren. Da werden Entscheidungen getroffen, die sportlich lächerlich sind und ziemlich eindeutig sind. Da geht es jetzt wirklich nicht um kleinere oder irgendwelche Nuancen an Fehlentscheidungen. Das sind halt katastrophale Fehlentscheidungen. Der Einsatz vom Videobeweis ist grauenhaft gewesen diese Woche. Ich will es gar nicht pauschalisieren oder hier irgendwie ein mordsmäßiges Thema lostreten. Das hat auch oft genug schon geholfen. Aber diese Woche war einfach, das war zu viel. Er hat, glaube ich, gesagt, das war einfach zu viel. Und ich finde das insofern wichtig zu betonen, als dass Schalke sowieso, glaube ich, in einer Situation steckt, wo sie ja wieder einen Fußball spielen, der auch ein bisschen besser in die Stadt passt. Sie rehabilitieren sich langsam. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass sie da irgendwie großartig rumheulen wollen, irgendwie nach 90 Minuten, sondern er hat was Wichtiges gesagt, dass nach solchen Geschichten sich der DFB tatsächlich danach auch äußern sollte. Und da gibt es eine Reportage oder beziehungsweise jetzt auch einen Artikel zu, den ich gelesen habe, dass einfach überhaupt keine Reaktion kam, dass die Schiedsrichter teilweise dann am nächsten Tag das Handy ausschalten, um keine Reaktion zu geben. Das finde ich bedenklich. Das finde ich sehr bedenklich, weil es wird ja auch in den letzten Wochen gefordert, hier, wie wäre es denn, wenn wir den Funk da irgendwie transparenter machen? Finde ich, muss gar nicht sein. Im Gegenteil, das macht es nur noch schlimmer. Ich will gar nicht hören, was sie da teilweise alles besprechen und entscheiden. Das ist der Vergleich da irgendwie zum Formel-1-Funk, der hinkt komplett. Das muss gar nicht sein, aber ich fände es halt einfach schön, wenn der ein oder andere Schiedsrichter vielleicht die Situation auch insofern ein bisschen entschärfen könnte, dann danach vielleicht auch mal zum Interview zu gehen und zu sagen, hier, muss ja nicht mal direkt sein, kann ja auch wirklich 2-3 Stunden später sein, hier, wir haben im Kollektiv heute einfach eine Fehlentscheidung getroffen, haben somit das Spiel entschieden und müssen jetzt irgendwie aus dieser Situation lernen. Das passiert einfach nicht. sondern du sitzt da als Trainer, wirst hemmungslos beschissen in diesem Spiel, kannst eigentlich Schiebung rufen und stehst halt völlig alleine da. Und deshalb Chapeau an Gramozis. Sehr gute Aussage, sehr sachlich, nicht aggressiv, nicht im Ton vergriffen, auch nicht despektierlich, aber ich gehe da völlig mit ihm. Das war einfach zu viel.
Ja, ich denke, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was du ansprichst, Robin. Ich denke, wir müssen auch wirklich gucken, welche Diskussion wir führen, weil ich bin nach wie vor der Meinung, und ich denke, da werden mir auch die meisten zustimmen, Fußball ohne den Videobeweis geht meiner Meinung nach nicht mehr. Also es ist eben so, dass wir diesen Videobeweis brauchen. Das Problem ist einfach, dass das ganze Drumherum, das ganze Format und die Anwendung einfach revolutioniert werden müsste, ja, angepasst werden müsste. Und wir können da auch gerne mal nach Amerika schauen. Football, ja gut, Basketball, ja doch, auch im Basketball gibt es die Challenge-Funktion, dass man schaut, ob man vielleicht auch so eine Challenge-Funktion einführt. Einfach mal auch den Mut haben, da ja sich so ein bisschen auszuprobieren, dann damit eben genau solche Sachen ja dann doch auch vermieden werden können. Damit die jeweiligen Trainer eben auch die Möglichkeit haben, vielleicht bei solchen Situationen, die dann im Nachhinein natürlich auch korrigiert werden. Im Nachhinein wird dann gesagt, ja, ne, hätte der Videoschiedsrichter nicht eingreifen sollen. Aber somit könnte man ja beispielsweise das sowas umgehen, also dass es zu solchen Entscheidungen eben nicht kommt. Also da muss man sich wirklich mal wirklich gut beraten, wie man das Ganze revolutionieren kann, verbessern kann, weil eins ist klar, es ist, ja, jetzt leider kommt auch diese Diskussion wieder auf, dass viele Leute sagen, ja, schafft diese Videobeweis ab. Ich kann es im Eifer des Gefechts natürlich verstehen. Natürlich fragt man
Also nach
sich,
so einem Spieltag war es natürlich klar, dass sowas kommt, ne?
es war klar, ne? Und ich kann es natürlich, wenn man noch emotionsgeladen ist, wenn man ja auch vielleicht Fan des FC Schalke 04 ist, kann ich das auch verstehen. Nüchtern betrachtet ist natürlich schon so, dass eine ganz große Anzahl an Fehlentscheidungen dadurch korrigiert werden. Und angenommen, wir hätten den Videobeweis nicht mehr. Ich meine, ich erinnere mich an die Diskussion, ja, an die ganzen Fehlentscheidungen, die aufkamen, als es den Videobeweis noch nicht gab. Und es hatte ja schon einen Grund. Und ich weiß, dass alle damals appelliert haben, ey, bitte Videobeweis, ne? Und ja, natürlich, ein Stück weit geht die Romantik verloren, wenn man sich nicht direkt freuen kann bei einem Tor, aber das ist eben leider auch, oder es ist ja auch gut, dass Sachen erneuert werden, dass es versucht wird, fairer zu gestalten. Und deswegen, ja, würde dieser Mut mir jetzt, würde mir sehr, sehr viel daran liegen, dass der DFB sich eingesteht, okay, wir müssen da ja gucken, dass wir irgendwas verändern, dass es zu sowas eben nicht mehr kommt.
Man
Ja.
darf auch einfach nicht vergessen, das Tempo vom Spiel hat sich halt derart verändert, dass es halt wirklich teilweise sensationelle Leistungen sind, auch von den Linienrichtern, wirklich noch in dem Tempo Abseits zu erkennen und gewisse Spielsituationen zu erkennen. Wir haben Außenverteidiger, die laufen teilweise 37 km/h im Vollspeed. Da musst du erstmal hinterherkommen, musst die Situation beurteilen können. Das ist alles wunderbar. Die Schiedsrichter machen einen Top-Job. Es geht schlichtweg einfach nur um die Anwendung der Punkte. Dafür ist der Videobeweis jetzt eigentlich auch schon ein, zwei Wochen zu lange da, als dass man ihn teilweise einfach immer noch katastrophal anwendet. Das kann einfach nicht sein. Und da kannst du mir auch diese ganzen Schulungen und jedes Jahr 8 neue Handspielregelungen, das geht. Und vor allem, das wird irgendwie dann auch noch, das wird ja gar nicht mehr so gut, also so krass diskutiert, sondern es geht immer noch um die Basics. Dass da auch ein Schiedsrichter beispielsweise, finde ich, wenn da der Linienrichter etwas entscheidet und wird vom Schiedsrichter auf dem Platz wortführend überstimmt, und die Situation ist immer noch diskutabel, dann müssten beide Parteien rausgehen zum Board und sich das nochmal angucken. Ich finde es auch nicht richtig, dass der Schiedsrichter jedes Mal alleine, da stehen dann 22 Leute, die dich anschreien, zu Recht. Die Emotionen kochen hoch, es geht auch um ein bisschen was. Und der Schiedsrichter muss dann alleine raus zum Board und ist sowieso schon verunsichert, kann sich vielleicht auch irgendwie die Gedanken nicht alle im Kopf behalten. Dann nimmt er deinen Linienrichter halt mit. Also dann dauert doch sowieso schon viel zu lange und wird die Situation nicht besser machen, wenn es dann halt nur 20, 30 Sekunden dauert. Ich würde es mir wünschen teilweise, aber wir sitzen hier teilweise auch dann vorm Fernseher und können das auch nochmal anders beurteilen, haben schon 5 Wiederholungen gesehen. Alles schön und gut. Der Umgang muss dringend überdacht werden, weil es wird ja nicht besser, das Spiel wird ja nicht mehr langsamer, außer jemand erfindet jetzt irgendwie noch was komplett neu taktisches. Also Peter Hüballer mal fragen, ob er da vielleicht irgendwie was auf dem Zettel hat. Aber ansonsten wird es in der nächsten Zeit viel regelmäßiger Spieltage geben, wo der DFB und die Schiedsrichter sich danach deutlich erklären müssen, weil du dich ansonsten komplett unglaubwürdig machst. Dann können wir dann auch bald ohne Schiedsrichter spielen und lassen das komplett technisch ablaufen und dann haben wir alle nichts mehr von dem Sport. Also so funktioniert es nicht. Ich will auch keine Probleme machen, ohne eine Lösung anzubieten. Deswegen sage ich, die Schiedsrichter auf dem Platz brauchen Unterstützung. Ich will auch keinen komischen Kölner Keller, wo halt irgendwie 400 Kilometer weit weg irgendwie einer sitzt, der irgendwas behauptet, sondern das Ganze muss ein bisschen kompakter passieren und auch in Teams, die blind eingespielt sind. Dieses Rumgewürfel damit, wer ist wann wo, Videoschiedsrichter, das ist auch absoluter Schwachsinn.
Ja, finde ich auch nochmal
Aber
sehr.
genug davon, da könnten wir natürlich jetzt auch, wir wollen den Podcast hier gar nicht irgendwie zum
Nö,
DFB-Podcast
aber es ist
machen
ja
oder
wichtig, ist ja
sonstiges,
wichtig, dass wir das
aber
ansprechen.
es ist so eine lange Diskussion
Ja.
und mir ist es jetzt einfach in dem Spieltag war es einfach, es war zu viel.
Nee, das ist völlig richtig und es ist ja auch gut, dass du hier, das finde ich auch mal ganz wichtig, dass du hier nicht auf den Schiedsrichter losgehst und das finde ich enorm wichtig, dass man jetzt nicht den Fehler macht und alle prasseln auf den Schiedsrichter ein, sondern dass man erkennt, es ist ein generelles Problem, was das Konstrukt Videobeweis anbelangt und deswegen, ja, müssen sich da jetzt mal alle Verantwortlichen an die Nase packen und da muss man jetzt auch zusammenstehen, das analysieren, zu Fehlern stehen und dann hoffentlich, ja, hoffen, dass sowas nicht mehr vorkommt.
Lutz Fröhlich, bitte hör dir diesen Podcast hier an und geh
Ja,
ans Telefon, wenn wir anrufen. Hör
wir sind
auf,
bereit.
uns wegzudrücken.
Also wenn ihr da beim DFB noch Input braucht, ja, könnt ihr uns gerne buchen. Zweite News der Woche möchte ich auch gar nicht lange drauf eingehen, weil es da eigentlich auch nichts zu diskutieren gibt. Liebes Sky Sporty, ja, also mir ist in letzter Zeit, ja, ist es mir häufiger aufgefallen, dass eure Posts in den sozialen Medien an Qualität verlieren. Ja. Das Problem ist natürlich, wenn nach dem Spiel Köln gegen Mainz, beziehungsweise Mainz gegen Köln, ja, bewusst Falschaussagen getätigt werden. Also das finde ich meine, gut, das Interview wurde von eurem Konkurrenten DAZN geführt. Ich weiß nicht, ob ihr denen da irgendwie eins reindrücken wolltet. Keine Ahnung, was eure Mission war. Aber es ging um die Szene mit Modest, der unglücklicherweise ausgewechselt wurde und musste verletzt. Und ja, ich sag mal, im Eifer des Gefechts hat sich Steffen Baumgart während des Spiels, ja, nicht mal wirklich lautstark beschwert. Er hat einfach nur mal beim vierten Offiziellen nachgefragt, okay, das sah ja schon so ein bisschen nach Notbremse aus. Also hat, ja, er hat, ich zitiere mal kurz Sky Sport, Torjäger Modest muss verletzt vom Platz, Baumgart fordert rot. Rot auch nochmal groß geschrieben. Also zum einen hat er nicht rot gefordert, er hat einfach mal nachgefragt, hier, Kollege Bell, war das nicht letzter Mann? Stefan Bell hat nach dem Spiel sogar auch zugegeben, dass es irgendwas zwischen Gelb und Rot war. Nach dem Spiel hat Steffen Baumgart allerdings gesagt, nein, hört mal, der Schiedsrichter hat richtig entschieden. Der Schiedsrichter hat richtig entschieden, da, auch wenn es total bitter ist für uns, auch noch Modest hier zu verlieren, aber der Schiedsrichter hat richtig entschieden, hier kein Rot zu geben. Das hat Steffen Baumgart nach dem Spiel gesagt. Und Sky Sport nimmt sich die Dreistigkeit, nachdem diese Aussage getätigt wurde, trotzdem diese Schlagzeile rauszubringen, dass Baumgart ja während des Spiels Rot gefordert hat. Also, ich weiß nicht, ob das eine Provokation an DAZN ist, ob man. Also ich sag mal, wenn Sky es während des Spiels postet, wenn Sky das in der Halbzeit gepostet hätte, ja, wo das Interview von Baumgart noch gar nicht stattgefunden hat, hätte ich gesagt, ist auch ein dämlicher Post, weil das sind halt auch eben diese Emotionen, ja, im Eifer des Gefechts fordert man dann vielleicht auch mal rot, aber selbst das ist ja nicht passiert. Sie haben es nach dem Spiel gepostet, obwohl Baumgart das längst schon gesagt hat, nee, hört mal, richtige Entscheidung, gelb. Aber das finde ich, ich weiß nicht, das hat nicht so viel Palme gebracht, weil einfach Baumgart sagt, gelb ist in Ordnung, Sky Sport schreibt, Baumgart fordert rot. Also das finde ich einfach auch der Person Baumgart eine absolute Frechheit gegenüber. Er hat mich extrem auf die Palme gebracht, fast noch mehr als der Fakt, dass Didi Hamann immer noch da ja, im Studio sitzt. Aber das möchte ich hier gar nicht aufmachen, Robin, weil sonst vergreifen wir uns hier im Ton. Das möchte ich gar nicht. Ne? Wir müssen auch mal aufpassen, dass wir hier, ich meine, außerhalb des Podcasts rutscht uns auch schon mal was raus. Das darf hier im Podcast nicht passieren. Deswegen, ja, Robin, ich weiß nicht, ob du noch was
Einfach eine
sagen möchtest.
emotionale Woche. Das ist, man darf das jetzt hier auch nicht runterkochen. Wir dürfen jetzt hier auch nicht so tun, als würden wir hier mit Monokel Fußball gucken, sondern das war schon auch, da war schon eine Menge dabei und generell auch im Spiel Köln gegen Mainz war auch eine Menge drin. Ich glaube, an der Seitenlinie hatten alle Offiziellen auch eine Menge zu tun. Da hat man sich ja gegenseitig eine Menge erzählen wollen. Kevin McKenna, ich wusste gar nicht mehr, dass er beim ersten FC Köln unterwegs ist. Er hat sich, ich dachte, der Mann, weiß ich nicht, züchtet Kängurus oder sonst irgendwas. Aber was der natürlich da auch an der Seite abgerissen hat, war dann brutal. Und ja, klar, es ist eine Menge drin. Es ist ein spezielles Spiel, nicht nur für die Bundesliga, auch für die Region. Aber ja, dafür war das Spiel auf dem Platz qualitativ fast ein bisschen zu schwach, als dass man da jetzt irgendwie komplett durchdreht, weil das war ja, ein akzeptables 1-1. Ich glaube, hintenrum kann Johnny Burkhardt irgendwie sogar noch das 2-1 machen. Übrigens, der
Ja.
Junge der hat 6 Tore diese Saison schon. Ich
Burkhardt
habe
macht's
das
gut.
manchmal gar, ich habe
Der
das
macht's
gar nicht
gut.
mal so groß auf dem Schirm, aber
Ja.
der Junge liefert wirklich ab. Also ja, 12 Spieltage, 6 Tore, nicht schlecht.
Nicht schlecht. Ja, also ich kann noch kurz sagen, ich habe das Spiel gesehen. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass Köln zur Halbzeit nicht 3-0 führt. Also Duda trifft das leere Tor nicht, Kilian trifft nach einer Ecke per Kopf das leere Tor nicht.
Zweimal die Bude leer, ne?
Also wirklich zweimal, also bei Duda war es natürlich noch ein bisschen extremer, weil da war es wirklich, also den nicht reinzumachen, das ist wirklich um Gottes Willen. Ich meine, er hat ja in der Länderspielpause, glaube ich, 4 Tore erzielt, also weiß nicht, also das war wirklich, ja, unkommentiert lassen. Das mit Kilian, das Tor war auch leer, weil Robin Zentner zum 500. Mal falsch rausgelaufen ist.
Also wie der teilweise bei Ecken raus. Er ist ein
Ist er gestern
sensationeller Keeper. Der
unfassbar.
hat ja auch dann wirklich gegen Modest noch einen gehalten, wo ich mir denke, okay, sensationell, Winkel
Ja.
zugemacht. Aber wie der teilweise bei Ecken rausläuft, das ist schon
Abenteuerlich,
abenteuerlich. Also
wirklich. Ja.
ich weiß nicht, ob er da irgendwie, ob er vielleicht ein bisschen Dioptrien drüber hat und die Brille von Edgar Davids braucht. Aber das war schon gerade auch gegen Kilian, da war er mal 3 Meter weit vom Ball weg.
Ja, wie gesagt, ne, das war schon, ärgert mich, weil der Ball von Kilian hätte ja wirklich nur aufs Tor kommen müssen. Und dann, wie du es gesagt hast, die Aktion von Modest, also es hätte durchaus 3-0 für den FC stehen müssen, aber es war klar, dass sich sowas rächt. Mainz war eben eiskalt. Da würde ich sagen, bis zur 60. ja, ähnlicher Spielverlauf eigentlich. Köln auf jeden Fall ein bisschen mit Oberwasser, dann auch der verdiente Ausgleich. Und dann war fußballerisch eigentlich überhaupt nichts mehr zu sehen. Und wie
Da
du
war
es
nichts mehr zu
angesprochen
machen, da war
hast,
es auch raus.
die letzten 10 Minuten würde ich auch nochmal sagen, auf jeden Fall Vorteil für Mainz. Aber ich sag mal hinten raus, ein Sieg aus Mainzer Sicht. Ich meine, natürlich kannst du auch argumentieren, Mainz war in der Crunch-Time ein bisschen besser. Aber ein Sieg wäre schon extrem schmeichelhaft gewesen. Und ich weiß, ich muss sagen, wir haben Bo Svensson ganz oft gelobt. Ich weiß nicht, was Mackenna gesagt hat. Ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er das. Ne, keine Ahnung. Aber ich finde es dann von Bo Svensson ein bisschen schwach, dass er dann ja den Shake Hands nicht angenommen hat. Plus, weil das Argument von Bo Svensson war ja, dass er irgendwie eine Grenze überschritten hätte, Mackenna. Aber ich denke mal, wir haben alle die Kommentare von seinem Co-Trainer über die Außenmikrofone gehört. Da waren aber auch einige Grenzen überschritten. Das war natürlich ein bisschen bitter für den Co-Trainer, dass man genau das gehört hat. Aber ja, und dann finde ich es ein bisschen von Bo Svensson, weiß ich nicht. Ich meine, dann kann man auch einfach sich die Hand geben. Mackenna wollte sich entschuldigen und dann ja, so einen Aufstand zu machen, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig. Ja, aber gut, so müssen wir auch gar nicht weiter thematisieren. 1:1, unspektakuläres Spiel. Robin, ich sag mal so, wir werden jetzt hier keinen Streit anzetteln, oder ich werde hier um Gottes Willen keinen Streit anzetteln, dafür schätzen wir uns zu sehr, dafür lieben wir uns zu sehr.
Wir
Aber
können gar nicht ohne.
wir können gar nicht ohne den anderen. Aber ich muss jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen provokant dahergehen, denn ich will fast sagen, ich habe es dir gesagt, Robin, also um jetzt mal aufs Freitagsspiel zu kommen, und gar nicht, weil Augsburg Bayern München geschlagen hat, aber ich habe, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, ich habe gesagt, Augsburg wird nicht absteigen, weil am Ende ist es immer so, Augsburg holt wie aus heiterem Himmel, keiner hat sie auf der Rechnung, keiner weiß wie, und wie aus heiterem Himmel holt Augsburg dann plötzlich in, genau in so einem Spiel die Punkte. Und das ist eben der FC Augsburg. Und das ist der Grund, warum sie seit, lass mich nicht lügen, 10 Jahren gefühlt jedes Jahr im Abstieg spielen, wenn man mal dieses eine starke Jahr außen vor nimmt, und aber eben nicht absteigen. Und das, ja, bin ich gespannt, wie dein, ich wirst es ja wahrscheinlich gesehen haben. Ich will jetzt auch das gar nicht zu hoch hängen, wobei es ja schon eindrucksvoll ist, Bayern zu schlagen. Also haben sich natürlich auch recht gefreut. Aber da bin ich mal auf deinen Kommentar zum Spiel gespannt, weil das ist für mich eben dieser FC Augsburg, von dem ich letzte Woche beispielsweise gesprochen habe.
Also ich habe als allererstes mein Kommentar ganz persönlich für dich hier parat. Das ist übrigens auch einer der Gründe, weswegen wir diesen Podcast hier führen.
Brutal.
Weil du einfach ein verfluchter Experte bist. Du weißt halt ganz genau, was wann passiert. Und die Expertise, man sieht es jetzt, wir haben wöchentlich, lesen wir hier aus dem Kaffeesatz. So, und was bewahrheitet sich alles? Ich habe Salih Özcan macht ein Tor, das erste Bundesliga-Tor. Ich habe ihn letzte Woche noch gelobt, habe gesagt, pass auf, brutale
Wahnsinn.
Entwicklung. So, was passiert eine Woche später? Baumgartner lässt vermutlich den Podcast in der Kabine laufen. Salih Özcan hört das und sagt, pass auf, Jungs, ihr habt ja vollkommen recht, ich hab's drauf, ich halte meinen Kopf rein.
Und nicht nur
Ja,
wegen des
so.
Tors, bester Mann auf dem Platz übrigens.
Eben so. Und das heißt, dieser Podcast hier, der entwickelt sich langsam tatsächlich wirklich zu einer ernstzunehmenden Informationskultur für mindestens 18 Bundesliga-Vereine. Und wenn wir noch ein bisschen machen, können wir die anderen aus der zweiten Liga auch noch mit dazu nehmen. Und zur Not rufe ich noch bei Kaiserslautern an. Also, darum geht es erstmal vordergründig. Dann das Spiel. Ich habe mich tatsächlich auch gewundert. Ich fordere ja hier schon seit der Amtseinführung, fordere ich die Entlassung von Weinziel, weil ich ihn einfach für den völlig falschen Mann halte. Am Freitag hätte er gar nicht richtiger sein können. Und man muss es neidlos anerkennen. Augsburg hat es clever gemacht. Ich habe vorher auch die Interviews mit Niederlechner gehört und dachte mir, ja, ist schon gut. Was du hier alles erzählst, was ihr vorhabt, das habe ich schon tausendmal gehört und habe nach einer Viertelstunde das Ergebnis gesehen. Er hatte mit allem recht und man muss wirklich jetzt auch in München ein bisschen aufpassen. Man hat Nebenkriegsschauplätze, mindestens vier, in Person vier Nebenkriegsschauplätze. Man hat einen Sabitzer, der Kapitän von Leipzig, der auf einer Position fremdelt, der ja sehr unglücklich aussieht, der im Aufbauspiel aber eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, hat gut Bälle verlagert, das hat er eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Aber Goretzka hat ihm in der Position auch nicht geholfen, stand deutlich offensiver, war ja auch völlig okay. Augsburg stand tief drin. Insgesamt hat man aber wirklich jetzt nicht diese Druckphasen gehabt. Man hatte, das Bällchen lief eigentlich ganz gut, aber es wurde jetzt nicht wirklich gefährlich und zweimal über außen, Pavard auch ein bisschen zu spät, habe ich auch schon zu oft jetzt gesehen, dass er da im 1 gegen 1 immer einen Schritt zu spät war. Hat sich jetzt zweimal gerecht. Extrem ärgerliche Niederlage. Ich glaube, man hat es auch in der Tonalität gehört von Nagelsmann. War da sehr sauer, weil da einfach gerade Dinge passieren in derselben Straße. Man muss über sehr viel sprechen und ich glaube, Fußball ist gerade ja nur ein Teil davon und nicht der größte und nicht der substanzielle. Und das macht mich halt auch wirklich wahnsinnig sauer. Ich kann diese ganze Impfthematik einfach auch nicht mehr hören. Ich verstehe es einfach nicht. Du bist Angestellter in einem Verein, du hast einen Beitrag zu leisten, nicht nur dort, sondern auch gesellschaftlich. Und ja, das nicht einsehen zu wollen. Ich finde es nach wie vor beschämend, ist aber tatsächlich wirklich nur meine Meinung. Ich will hier niemanden irgendwie vom Kopf stoßen, der ja, sich nicht impfen lassen möchte. Das darf jeder selbst entscheiden. Ich darf aber entscheiden, wie ich es finde. Und ich nutze das jetzt hier einfach mal, um es zu äußern. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesliga, dass die Vereine und gerade auch der FC Bayern München als absolutes Aushängeschild in der Liga, auch europäisch, ja, mit einem guten Beispiel vorangeht, wie sie es eigentlich immer machen und gerade auch Spieler, die im Fokus sind, die Vorbilder sind, die Millionen Kinder rennen mit einem Kimmich-Trikot rum, auch völlig zu Recht Lösungen finden, ganz schnell, ganz, ganz schnell Lösungen finden und das geht dann auch wieder rüber auf den Platz. Ich hoffe, dass Sabitzer dann vielleicht irgendwie in den nächsten Wochen ein bisschen glücklichere Einsätze bekommt. Man würde es ihm ja auch wünschen. Kam als Kapitän, schwieriger Transfer, weiß ganz genau, er wird als Kapitän einer Mannschaft in eine Mannschaft kommen, wo es ja, wo die Stühle besetzt sind. Man sieht es ihm gerade auch ein bisschen an, aber es war auch generell im Kollektiv einfach eine schwache Leistung und insgesamt von Augsburg sehr clever gemacht, sehr wach, sehr in der Situation, verdient gewonnen, fertig.
Ja, gut, dass du sagst, denn natürlich ist das der ganzen Impfdebatte ein gefundenes Fressen für die Presse, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich bin da voll auf deiner Seite. Und ein wichtiger Punkt, den ich heute gelesen habe, wo ich auch im ersten Moment dachte, oh Gott, jetzt macht die Presse aber zu viel draus. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, da ist vielleicht sogar auch ein bisschen was dran. Und da ist vielleicht dann auch das Ergebnis in Augsburg, ist vielleicht dann auch, ich will nicht sagen, das ist auf keinen Fall der Hauptgrund, aber das ist eben auch ein Grund der, ja, diese Unruhe momentan. Und ich weiß gar nicht, ob es die Sportbild war. Auf jeden Fall ging es darum, dass sich gerade so ein bisschen zwei Lager beim FC Bayern München bilden. Wie gesagt, ist wahrscheinlich ein bisschen hochgegriffen, aber was ich ganz spannend finde, ich meine, Kimmich hat ja auch die WeKick Corona Foundation gegründet mit eben Leon Goretzka. Und ich bin ganz ehrlich, also wenn ich Leon Goretzka wäre, würde ich mir Kimmich aber mal sowas von zur Brust nehmen, weil das ist natürlich auch irgendwie so eine kleine Doppelmoral, so eine Foundation zu gründen und dann sich am Ende ja nicht impfen zu lassen. Ja, es ist seine Entscheidung, aber wie du es gesagt hast, ich habe das Recht darüber zu urteilen, ne? Meinungsfreiheit, ne? Das hängen ja immer alle so hoch, deswegen darf ich jetzt auch sagen, dass ich es auf gut Deutsch scheiße finde von Kimmich und wenn ich ein Goretzka wäre, ich wäre richtig angepisst. Aber auch nicht nur ein Goretzka, die anderen haben auch das Recht, angepisst zu sein. Und ja, weil es eben einfach, das sind doch kluge Menschen, die haben die Möglichkeit, das hast du ja auch schon mal gesagt, Robin, mit über zig Millionen Ärzte im Verein sich aufklären zu lassen. Und ob sie da wirklich noch persönliche Bedenken haben, ich bin ehrlich, ich glaube eher, es ist eine Trotzreaktion, ist meine Meinung. Und dadurch, dass jetzt diese Debatte entsteht, sagen sie erst recht, auch machen wir nicht. Letzten Endes werden sie es wahrscheinlich irgendwann machen, weil ja, drei Viertel der Saison aussetzen, das will auch keiner und die Jungs wollen Fußball spielen. Aber ja, es
Aber es
ist.
ist schade, dass man überhaupt da hinkommt. Also ich finde
Ja.
beispielsweise auch bei dieser Wiki-Corona-Geschichte, das hat er ja noch akzeptabel verkauft. Ich meine, das glaubt dir am Ende des Tages natürlich kein Mensch mehr. Ich frage mich aber auch, was die Gesprächsthemen war, als die das gegründet haben. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Kimmich über Nacht entschieden hat. Nee, auf gar keinen Fall. Mache ich nicht. Ich warte Langzeitstudien ab. Das ist natürlich auch absoluter Schwachsinn. Dann kauft ihr mal dann kauft ihr eine Wochenzeitschrift. Und dann hast du eine Langzeitstudie, allein was die Informationskultur und ja, den Ernst der Lage anbetrifft, sollte das Langzeit genug sein, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anguckt. Ansonsten hast du da wirklich ein Ärzteteam, was dir, glaube ich, sämtliche Bedenken oder Fragen auf einer Qualität beantworten kann, die uns hier überhaupt gar nicht begegnen, für die kein Arzt hier in der Region, auch in Köln, Zeit hat gerade. Kann man da in München auf der Geschäftsstelle diskutieren? Und das ist schon fast eine freche Aussage und vor allem auch ziemlich despektierlich den Ärzten gegenüber, die sich ja seit Monaten den Arsch aufreißen, hier irgendwie die Leute wegzuimpfen und vor allem auch wieder in die Jobs zu impfen. Was ich halt irgendwie fragwürdig finde, ist, welche Gespräche haben die beiden geführt, als sie das gegründet haben? Ich meine, da wird ein Kimmich halt eben auch mit Sicherheit jetzt nicht begeistert gewesen sein, hat vielleicht damals irgendwie seine Bedenken noch ein bisschen vorsichtiger geäußert. Ich finde es ja auch erstmal gut, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich will denen ja auch diese Gemeinnützigkeit jetzt gar nicht wegdiskutieren. Alles, was hilft, hilft. Punkt. Da gibt es auch nichts Schlechtes dran. Aber es ist irgendwie schon komisch und würde mich dann nicht wundern, wenn dann irgendwann halt ja der ein oder andere, der vielleicht irgendwie aufgrund der Sympathie zu einem gewissen Spieler da 1,50 € in die Hand genommen hat, hinterher sagt, Alter, hätte ich halt zu dem Zeitpunkt dann mit den Aussagen nicht mehr gemacht. Das macht es halt ein bisschen schwierig und finde ich komisch und finde ich letztlich dann auch schade. Trotzdem freue ich mich für jeden, dem diese Stiftung geholfen hat und da irgendwie Existenzen aufgebaut hat oder zumindest irgendwie ein bisschen einreihen konnte. Trotzdem, du hast völlig recht. Ich finde es sehr, sehr schwach. Und nochmal, das, was ich hier sage, sage ich wirklich völlig neutral. Ich finde, es gibt sehr, sehr viele Leute, die einfach nicht diesen Zugang und nicht diese Zeit zu Ärzten haben, zu Physios haben, zu ja, Epidemiologen. Alles, was irgendwie eine Rolle spielt, diesen Zugang hast du da so gut wie sonst nirgends. Und ich wünsche mir halt eben, dass die Leute, die ja, skeptisch, vielleicht zu Recht skeptisch sind oder negative Erfahrungen gemacht haben, diesen Zugang nutzen. Und dann können Sie meines Erachtens auch Aussagen treffen, die in die Richtung gehen. Aber ja,
Ja.
ist nur meine persönliche Meinung und
Dafür ist der Podcast da, dass wir sowas äußern.
und fairerweise, ich glaube, Joshua Kimmich ist es halt völlig egal, was ich hier behaupte. Und
Ach,
deshalb
Kleinvieh macht auch Mist.
wird das einen gewissen Rahmen nicht verlassen.
Kleinvieh macht auch Mist. Nee, letztes Wort von mir noch dazu, weil die eine oder andere Person natürlich jetzt sagen wird, ja, aber hier die Weak Corona Foundation, das war ja um, ich glaube, um Unternehmen, ne, vor dem Kollaps zu unterstützen. Ja, super Sache, ne? Und hat vielleicht auch erstmal per
Bereitstellung von
se.
Impfstoff war
Ah,
ein
okay, ja,
Punkt.
Beispiel. Und ja, und Joshua Kimmich wird ja gewusst haben, als es gegründet wurde, auch wenn der Impfstoff da noch nicht auf dem Markt war, war ja schon irgendwie das Ziel, worauf man hinarbeitet, dass der Impfstoff irgendwann draußen ist und man dann dadurch die Pandemie eben bekämpft. Und das kann man Joshua Kimmich nicht sagen, dass er zu dem Zeitpunkt, dass er da das Wort Impfstoff irgendwie noch nie gehört hat. Ne? Also das traue ich so schlau halte ich, also für so schlau halte ich einen Kimmich, dass er da schon wusste, langfristig wird ein Impfstoff kommen und dann, ja, sind wir hoffentlich durch damit. Und keine Ahnung, das ist eben, du gründest so eine Foundation in einer Pandemie und bist am Ende ja jemand, der,
Das ist
ja,
ein Problem.
bist dann eben genau, eben einer von denen, die leider ja dafür sorgen, dass das Ganze noch länger dauert. Und das ist eben, ja, das muss man dann leider auch im Zusammenhang setzen und das ist sehr schade. Und wie gesagt, ich als Goretzka wäre da sehr angepisst. Aber wollen wir mal zurück zum Sportlichen kommen, Robin. Bayern haben wir abgehakt, Köln müssen wir auch nicht weiter thematisieren. Über Dortmund wolltest du sehr gerne sprechen. Ja, die Dortmunder konnten jetzt natürlich so ein bisschen davon profitieren, dass die Bayern Punkte haben liegen lassen. Es ist nach wie vor, also Dortmund ist ein Punkt hinter den Bayern. Ich weiß, sie waren unter Favre auch schon mal mit 7 Punkte Vorsprung vorne und haben es am Ende noch verspielt. Aber ich meine, man muss ja wirklich sagen, Dortmund spielt wirklich miserablen Fußball momentan und steht trotzdem mit 27
Gott sei
Punkten
Dank
da.
kommt es jetzt erstmal aus deinem Mund und nicht direkt wieder aus meinem.
Ja, nee, aber ich sag mal, wir müssen, ja, ich meine, am Ende muss man ihn vielleicht dann auch, wir haben jetzt sehr viel negativ über Dortmund gesprochen, vielleicht, ich hätte das jetzt sogar ein bisschen in die Richtung gebracht, es positiver zu formulieren, weil eigentlich steckt nach wie vor viel, viel mehr Potenzial in Dortmund und Rose hat auch gezeigt, dass er sich entwickeln kann, dass er eine Mannschaft auch weiterbringen kann. Ne? Gut, dass das Ende von seiner Amtszeit in Gladbach mal ausgeklammert. Und ich sag mal so, wenn Dortmund jetzt, wenn mit Erling Haaland jetzt vielleicht auch über die Winterpause nochmal irgendwie sich zusammensetzt und feststellt, ey, vielleicht mit ein, zwei Sachen, die wir verändern, vielleicht ja, mit ein bisschen mehr Mut, mit ein bisschen mehr Spiellaune vor allem, können wir da wirklich, ist dieses Jahr vielleicht wirklich was drin, weil ich meine, ja, 3 € ins Phrasenschwein, die Tabelle lügt eben nicht. Und ich finde, mit den Leistungen so viele Punkte rauszuholen, da muss man jetzt, nachdem wir Dortmund wirklich viel kritisiert haben, muss man sie auch mal loben. Und ich muss auch Marco Reus tatsächlich loben, der eben diese Meter macht im Konter. Ein Hazard, der jetzt hoffentlich nicht zu lange ausfallen wird, positiv getestet wurde, der sehr wichtig ist für die Mannschaft. Das war für mich auch von Marco Reus eben eine Willensleistung. Da ist er als Kapitän vorangegangen, hat nicht, ich meine, erstmal das Anspiel auch auf Hazard, super getimt. Und dass er dann eben, hat er ja im Prinzip nur noch den Fuß hingehalten, Ball kullert dann auch glücklich ins Tor. Aber das war eben so das, meiner Meinung nach, was Dortmund braucht. Ja, das war ein Mentalitätssieg. Ja, das wurde den Dortmund ja auch mal häufig vorgeworfen. Und ich weiß nicht, vielleicht können sie daraus, ich meine, wir sehen, Leipzig punktet nicht. Leverkusen kann sich da auch nicht wirklich. Ja, gut, die haben jetzt 1-0 gewonnen, aber ich sag mal, SC Freiburg, auf die müssen wir uns jetzt nicht ja, im Titelkampf einstellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja für die Dortmunder so ein kleiner Hallo-Wach-Moment, einfach um zu sehen, ey, wir können ja vielleicht mit ein bisschen besseren Leistungen wirklich was erreichen die Saison. Ich bin gespannt auf deine Meinung.
Also, ich sage dir, wie es ist. Es ist einfach dasselbe Bild, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben. Dortmund gewinnt Spiele zu Zeitpunkten, wo es komplett egal ist. Sie zeigen Mentalität zu einem Zeitpunkt, wo es komplett egal ist. Und das ist halt, ich freue mich für Dortmund tatsächlich, weil das Spiel gegen Stuttgart, es war, glaube ich, wirklich nicht einfach. Stuttgart sehr, sehr wütend, hat man auch gesehen, wollten unbedingt was mitnehmen aus dem Spiel. Und ja, am Ende. Das Tor fällt ein bisschen glücklich, ist halt schade für jeden Keeper, wenn du den ersten halt eben hast, aber der zweite fällt halt Reus vor die Füße. Aber du hast es gerade auch schon richtig gesagt, es war jetzt kein Zufall, dass er da stand, sondern er hat den Meter gemacht. Schlichtweg erwarte ich das auch von einem Spieler, der auf ein großes Turnier verzichtet und behauptet, er möchte fit sein. Also wenn er da dann nicht steht, dann muss er generell über den Sport auch nachdenken. Aber was ich halt irgendwie eigenartig finde bei Dortmund, das war jetzt Stuttgart, haben wirklich spielerisch gerade diese Saison Probleme. Und was ich nicht so ganz verstehe, die Ambitionen, die dann auch vor und nach dem Spiel geäußert werden. Also da kannst du 12 Leute fragen und bekommst 24 Versionen. Das ist halt keine einheitliche Version, die ich da bekomme. Und das finde ich irgendwie eigenartig, weil das hat so diesen Beigeschmack von Gladbach aus der letzten Saison zum Ende im letzten Quartal. Die individuelle Klasse in diesem Verein ist riesengroß, aber in der Defensive sieht es halt gerade auch wirklich vogelwild aus. Und Stuttgart hat die Dortmunder wirklich vor Probleme gestellt, weil im Aufbauspiel klemmt es komplett. Ich weiß nicht, gerade auch beim Gegentor, Akanji, ja, steht auf einmal links außen als Innenverteidiger bei einem Spielstand, der das eigentlich kategorisch ausschließt. Ich weiß auch nicht, warum die Positionen da nicht so klar vergeben werden. Also, wenn du das bei einem anderen Verein machst, ja, okay, aber in Dortmund, gerade in der Innenverteidigung, Hummels hat jetzt auch nicht gerade die beste Phase. Ja, und das verstehe ich sogar noch weniger. Hummels ist ja eigentlich einer der Kapitäne. Den hattest du jetzt auch 2 Wochen lang auf der Geschäftsstelle sitzen. So, und dann kann ich doch die Zeit nutzen, um mit ihm gerade mal auch dann die Positionen im Spiel zu besprechen, weswegen er so häufig zu spät kommt. Ich glaube, Karl Rummenigge hat gemeint, er kriegt Probleme mit dem Tempo. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Das ist ein bisschen plakativ. Die bekommt er noch nicht, aber neben Subotic hat, glaube ich, im Doppelpass gesagt, er kam mit diesem Cut nicht zurecht von dem Spieler. Und da bin ich dann tatsächlich auf der Seite von neben Subotic. Das ist einfach grottenschlecht verteidigt. Dann in der Champions League leistet er sich auch so einen Bock, war niemals eine rote Karte, aber er geht halt in diesen Ball rein, wo es halt auch nicht sein muss. Ich weiß nicht, was die da gerade für ein Positionsspiel unter Marco Rose diskutieren. Ist ein bisschen, da habe ich ein paar Fragezeichen im Gesicht. Letztlich muss ich aber sagen, dass Stuttgart einfach nur noch schlechter macht. Das Aufbauspiel da war teilweise wirklich komplett in der letzten Zeit an Endo gebunden, der jetzt langsam auch auf der Felge geht. Und Stuttgart ist jetzt wirklich unten reingerutscht. Das ist ganz, ganz bitter. Für Dortmund freut es mich tatsächlich, war ein wichtiger Sieg, gerade auch, um es wieder ein bisschen enger zu machen, oben Druck aufzubauen. Das ist vielleicht jetzt ein Druck, der noch nicht zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil sich München definitiv auch erholen wird. Und wenn ich mir die nächsten Spieltage angucke, wird es auch wieder Punkte geben und für Dortmund wieder ein bisschen enger werden. Trotzdem ärgere ich mich fast. Ich hätte Stuttgart wirklich einen Punkt gegönnt. Schlichtweg einfach wegen der individuellen Fehler, die Dortmund da im Aufbauspiel hatte.
Ja, man merkt, Robin, du und der BVB, so ganz hat es noch nicht gefunkt, aber
Das
wir wollen
fing
es nicht auch.
schon irgendwann 1999 an, als der Nachbar, ich weiß nicht, ob das 99 war, auf jeden Fall ein Thomas Rosicki-Trikot gehabt. Und da fing es schon an, dem habe ich immer die Bälle am Kopf geschossen. Einfach weil dieses Gelb schon so den Augen wehgetan hat.
Ja, gut, das ist
Und
halt Rivalität. Du bist Bayern-Fan.
ich hatte da mein Stefan Effenberg-Trikot und habe halt wirklich mit dem Vollspann versucht, seinen Kopf zu treffen. Ich wollte das Tor gar nicht treffen.
Jo.
Ach, das ist hängen geblieben.
Hier werden Sachen aufgedeckt, Robin. Aber ich sag mal so, ich kann dich auf jeden Fall in vielen Punkten verstehen und ich stimme dir da im Prinzip auch zu, weil ja, was nützt es, wenn der BVB jetzt punktet? Wir kennen das Ergebnis am Ende der Saison, aber es liegt eben auch leider daran, weil die Bayern eben so brutal stark sind. Ich sag mal so, ich sehe es bei Marco Reus vielleicht ein bisschen positiver als du, weil ich schon finde, dass er die Mannschaft mitreißt und man darf ja auch nicht vergessen, so viel Unterstützung hat Marco Reus jetzt innerhalb der Mannschaft nicht, weil am Ende des Tages ist Marco Reus eben der Einzige, der über die Saison hinweg auf den halt irgendwie Verlass ist, weil so viele Spieler, ey, von einem Julian Brandt weißt du nie, was du bekommst, ein Hazard mal hier, mal da, also du hast eben so viele Spieler, die einfach so extreme Leistungsschwankungen
Allerdings mache
mitbringen.
ich genau diese Leistungsschwankungen, die du jetzt gerade ansprichst,
Ja.
die mache ich daran fest, dass Marco Rose teilweise auch was die Position anbetrifft, da auch sehr exklusive Ideen
Ja,
hat
auf jeden
teilweise.
Fall,
Und das
ja.
verstehe ich halt nicht, dass das, und man sieht es ja dann im Spiel, dass das eine gewisse, es ist keine Verunsicherung, es ist aber einfach nur ein Fremdeln. Und dieses Fremdeln, dafür ist die Liga zu stark, als dass das wirklich Vereine wie Stuttgart nicht erkennen. Also Manuel Akanji, der kann mir nicht erzählen, dass er die erste und die zweite und die dritte Saison in der Bundesliga spielt. Das ist eine absolut schwachsinnige Aktion, die er da startet, die auch in keinster Art und Weise funktionieren kann. So, das, genau wie Marcel Sabitzer, auch an Schwachsinnigkeit nicht zu übertreffen. So, und das geht ja irgendwie auf irgendeine Idee zurück. So, und wenn Mats Hummels die Länderspielpause nicht mitmacht und du kannst den eigentlich füttern mit Informationen über den nächsten Gegner, über die Spielsituation, guckst dir die letzten Wochen an, sagst, pass auf, Jungs, das, was wir da hinten teilweise veranstalten, das können wir definitiv besser und die können es auch alle besser. Und genau im ersten Spiel, wissentlich, vermutlich das letzte Mal vor voller Kulisse, gehst du da raus und spielst dir so einen Rotz zurecht dann. Also natürlich, sie haben das Spiel gewonnen. Ich will es jetzt auch nicht hier komplett schwarz malen, das habe ich ja schon tausendmal gesagt. Aber ich verstehe dann ja, die Aufgaben in den Positionen verstehe ich nicht. Das muss mir Marco Rose dann irgendwann auch mal erklären.
Ja, ich sag mal so, ich gehe da auf jeden Fall mit dir mit. Mit dem einzigen Punkt, wo ich so sage, okay, da sehe ich es vielleicht ein bisschen anders. Also ich würde es unterschreiben, wenn du Marco Reus aus der Mannschaft rausnimmst, spielt Dortmund im besten Fall vielleicht um die Euroleague mit, weil du hast eben diesen Spieler nicht mehr, an dem du dich orientieren kannst. Und von Mats Hummels hätte ich das eigentlich erwartet. Grüße gehen raus an dich, Mats. Das Problem bei Mats Hummels sehe ich immer so ein bisschen. Ich meine, er zeigt immer noch, dass er ein überragender Verteidiger ist. Nur bei Mats ist es oft so, dass er so ein bisschen, es ist so ein bisschen, diese 1000% fehlen mir bei ihm immer so ein bisschen. Es ist so ein bisschen so, ja, okay, ich spiele jetzt in Dortmund, ne? Ich bin jetzt wieder so ein bisschen
Genau das ist es.
in meiner Wohlfühloase. Aber ja,
Weißt du,
wenn dann Massimo mich eben
woran du
ausdribbelt,
das bei
dann.
Hummels immer siehst, also wo du genau diesen Punkt, den du jetzt sagst, festmachst, immer wenn der von der Ecke zurückläuft, die er versucht hat, aufs Tor zu köpfen, was meistens nicht funktioniert, weil die irgendwo daneben setzt oder drüber setzt. So wie er da von der Ecke zurück in seine Position läuft, das ist irgendwie ein ganz gemütlicher Fußball, ist ein ganz
Ja.
gemütlicher Stiefel und ja,
Es
genau das
ist,
ist
ja
es.
genau, und einfach auch dieses Mal, einfach mal auch mal, vielleicht mal dann, ja, auch wenn Massimo mich ausspielt, doch, dann ist es eben so. Es ist eben so, ja, komm, treffen wir uns um 15:30 Uhr, kicken ein bisschen danach, ja, keine Ahnung. Bin ich weiter in meiner Komfortzone? Ja, da hätte ich mir von einem Hummels einfach mehr gewünscht, dass er die Mannschaft mitreißt mit seiner Erfahrung. Ey, er ist Weltmeister, ne? Die können sich so
Brauchen ihn
viele,
jetzt.
die brauchen ihn, und
Haaland sitzt auf der Tribüne.
Genau, deswegen wehre ich mich so ein bisschen gegen die Reus-Kritik, weil für mich ist Reus der Einzige, der da noch vorangeht. Und ich würde es dir unterschreiben. Ohne Marco Reus würde Dortmund, wer ist denn dann die Konstante? Das ist ein bisschen das Ding. Klar, ein Erling Haaland, aber Erling Haaland muss auch irgendwie ins Spiel eingebunden werden. Und auf einen Julian Brandt möchte ich mich nicht verlassen, weil der eben, du weißt eben nie, was er dir gibt. Und auch ein Mo Dahoud, das ist mir alles zu unsicher. Deswegen hast du in Marco Reus, leider Gottes, eben die einzige Konstante. Man könnte halt kritisieren, dass einfach, ja, langfristig oder auch wenn man jetzt mal in die Vergangenheit schaut, hätten einfach andere Transfers getätigt werden müssen, um eben einen Spieler wie Marco Reus auch zu
Auch mal zu
entlasten.
entlasten. Genau das ist der
Genau,
Punkt. Dieses
das,
Entlasten fehlt halt.
ja.
Er ist halt manchmal wirklich einfach auch nicht mehr der Jüngste, ist ja völlig okay.
Ja.
Er hat ein Riesentempo, er hat einen Input, er hat eine wahnsinnige Erfahrung, er hat aber so gut wie keinen Titel mit dieser Erfahrung gewonnen. Und wenn ich jetzt dahin komme als junger Spieler und will in Dortmund A Spielzeit, guck den Bellingham an, was der für eine Mentalität auf den Platz bringt. Sowas erwarte ich aber eher von einem Hummels. Sowas erwarte ich auch von einem Akanji, teilweise auch von einem Brandt. Der hat ja jetzt wirklich die 700. Chance bekommen, spielt ja jetzt auch wieder einen besseren Fußball. Das ist aber ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Das ist kein Julian Brandt mehr, den wir da irgendwie aus Leverkusen kennen. Und das ist das Ding, ich wünsche mir vom Kollektiv dann halt eben nicht nur von einem Haaland, der diese Mannschaft tragen kann auf seinen Schultern, ein Reus kann das auch, aber halt eben keine 34 Spieltage. Und gegen Stuttgart reicht das jetzt noch, aber ja, ich hätte mir einfach gewünscht, gerade so in der Diskussion, in der Spielvorbereitung, pass auf, Mats, du warst jetzt nicht bei der Nationalmannschaft, du hast Zeit, mach dich fit, kümmere dich um deine Gegenspieler, dass Massimo schnell ist. Das kann man, glaube ich, kann man relativ schnell erfahren, wenn man da mal nachfragt. Und hier pass auf, vermutlich letzte Mal gelbe Wand, weiß nicht, was passiert. Ich will sehen, dass dieser Verein hier wirklich die Ambitionen, die du vor der Saison ja formuliert hast, Meister zu werden, die möchte ich diesem Spiel sehen. Ja, 20 Minuten gespielt, Akanji rennt links außen rum. Das funktioniert für mich nicht. Das ist, also, aber nochmal, noch ist das hier völlig egal, weil sie ja tatsächlich wirklich das Spiel gewonnen haben und eigentlich auch, was die Performance anbetrifft, jetzt gerade auch das letzte Tor super rausgespielt haben. Und deshalb würde ich mir nur wünschen, dass genau das, über was wir jetzt gesprochen haben, dass wir das am 33. Spieltag auch wieder auf den Tisch packen und uns einfach auf den 34. freuen und sagen, jetzt geht's halt um alles. Vielleicht sogar vor Fans.
Ja, da spürt man noch so ein bisschen auch die Sehnsucht eines Bayern-Fans nach einer spannenden Liga. Werden wir am 34. Spieltag schlauer sein. Was mich tatsächlich jetzt enttäuscht hat, um nochmal zur nächsten Partie zu kommen, die wir ausführlicher besprechen werden, Hoffenheim gegen Leipzig. Also ich sag mal so, jetzt muss man vielleicht auch schon, ja, weil
Es ist
man hat,
Fazitzeit.
es ist Fazitzeit, ja, das Problem ist einfach, man hat nach dem Spiel gegen den BVB wirklich mal wieder Euphorie verspürt, man hat eine super Leistung der Mannschaft gesehen. Und ja, nach dem Spiel gegen Hoffenheim bist du wieder gefühlt bei Null. Ja, es ist einfach, es passiert zu häufig. Die Leipziger verlieren Spiele oder lassen meinetwegen auch Punkte zu häufig auf die gleiche Art und Weise liegen. Und jetzt gegen Hoffenheim war es auch wirklich so, dass zum ersten Mal auch überhaupt kein Ansatz von Spielidee. Ey, ich gucke mir die Statistik gerade an. 5 Torschüsse. Ja, okay, ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber ich sag mal, das, also keine Torgefahr.
Grauenhaft.
Es ist wirklich, also. Jetzt muss man auch nochmal, also ich will jetzt auch gar nicht anfangen, hier Jesse Marsch komplett zu hinterfragen. Ich glaube einfach auch, die Spieler sind momentan nicht bereit. Ja, ich glaube, es bräuchte einfach auch so einen Ralf Rangnick, der die mal wirklich zu sich holt, die Mannschaft, und mal so einen Einlauf ja, verteilt, dass sie 10 Spiele in Folge gewinnen. Ich glaube zum einen, die Spieler sind nicht wirklich bereit. Du merkst einfach auch bei einem Kevin Campbell, also bei einem Willi Orban, du merkst einfach, die Spieler sind nicht mehr da, wo sie mal waren. Sabitzer fehlt, ja, André Silva ist sehr verunsichert, Paulsen fällt jetzt aus. Ein Nkunku ist irgendwie gerade so dein Dreh- und Angelpunkt und den hast du eigentlich nicht als diesen damals geholt. Du hast ihn geholt, damit er sich weiterentwickeln kann, dass er irgendwann bestimmt auch mal so ein Führungsspieler sein wird. Aber von dem, was von ihm jetzt zum Teil erwartet wird, ist natürlich auch Wahnsinn. Also da hat Nkunku jetzt auch nicht mitgerechnet, der, glaube ich, bei PSG aussortiert war. Und das ist einfach so ein bisschen das Problem. Also du hast eben momentan, ja, das ist einfach auch, wie ich es bei Dortmund eben gesagt habe, so, ach, du triffst dich um 15:30, kriegst da ein bisschen rum, hast gute Einzelspieler. Aber ja, gut, ey, mein Gott, wenn du das Spiel verlierst, scheint morgen trotzdem die Sonne. Und das ist wirklich eine gefährliche Entwicklung, weil Leipzig jetzt natürlich auch weiterhin argumentieren kann: ey, ne, wir sind vor ein paar Jahren erst aufgestiegen, wir wollen die Spieler
Ja,
weiterentwickeln.
ja, 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 ja.
Das
Also
kauft nur,
das ist dünn.
das kauft nur keiner mehr ab. Und ich sag mal so: also natürlich, die Hoffenheimer, da weißt du auch nie, was du bekommst, die haben eine unfassbare Leistung. Ja, da auf den Platz gebracht. Rutter hat wie Ronaldo in seinen besten Zeiten gespielt. Auf einmal trifft ein Dabur wieder. Natürlich weißt du nie, welche Hoffenheimer du erwischst. An einem Sahnetag schlägt Hoffenheim jeden. Ja, Aber das reicht mir auch nicht als Argument. Ja, du gewinnst, du schlägst Dortmund, du kommst mit richtig Euphorie im Nacken. Die Bayern haben verloren. Ne? Ich will jetzt gar nicht über den Punkteabstand zu den Bayern reden, aber natürlich, ich sag mal, wenn du
Aber es
dann
ist ein
7 Punkte
dankbares
dran bist,
Szenario. Also besser
ja,
kannst du dich
ne?
nicht laufen.
Besser kann es nicht laufen, wenn du da jetzt, ich sag ja, die eben angesprochenen 10 Spiele in Folge gewinnst. Wer weiß, wohin die Reise dann noch geht. Aber dann so ein Spiel abzuliefern, ja, ich meine, du kannst ein Spiel verlieren, aber die Leistung, das war wirklich, das war rotzfrech und. Ja, keine Ahnung. Also wird man viele leere Gesichter in Leipzig sehen. Für Hoffenheim, Glückwunsch. Ne? Wenn Hoffenheim sowas konstant zeigt, spielen sie um die Meisterschaft. Nur wir werden wahrscheinlich nächsten Spieltag auch schon wieder eine ganz andere TSG sehen. Deswegen, das Fass Hoffenheim werde ich heute nicht nochmal aufmachen. Aber bin auf jeden Fall über
Das,
dein
das,
Fazit.
dein, also mein Dortmund ist dein Hoffenheim. Das ist
Genau.
einfach so fantastisch, dass wir können uns hier so diplomatisch, wie wir
Ja,
wollen,
Gott.
verhalten. Am Ende des Tages kann, glaube ich, auch der gewiefte Hörer raushören, dass wir gewisse Aversionen mit uns
Ja.
tragen.
Auf Erfolg.
Und das dürfen wir hier ja auch wirklich ganz charmant äußern.
Ja.
Also ich muss ja ehrlich sagen, bei Leipzig, ich weiß nicht, was da in der Gegneranalyse besprochen wird. Das ist ja jetzt auch ein Wort, was wir, also ich glaube, Gegneranalyse und Restverteidigung, da kannst du ja, egal welches Sportformat du aufmachst, am Ende hörst du das vielleicht noch wenn Ronnie O'Sullivan Snooker spielt. Aber es ist, man hat es jetzt tot geredet. Andererseits, warum wirkt diese Mannschaft denn so häufig vom Spielstil der anderen Mannschaft so hemmungslos überrascht? Also, die Spieler wirken auf ihren Positionen komplett limitiert. Wenn ich mir Adams da angucke, was er sich da zurechtgespielt hat, das ist so ein starker Spieler gewesen, mit einem wunderbaren Rhythmus auch unter Nagelsmann, extrem leistungsbereit und spielt sich einen Krampf zurecht, auch schon gegen Paris, nicht den besten Tag erwischt. Ganz komisch, Silva hat in dieser Mannschaft noch gar nichts zu suchen. Kampl, ja, mein Gott, spielt halt seine Stiefel, aber es braucht gerade von jedem Spieler ein bisschen mehr und auch von Kampl. Und es könnten natürlich ein paar Punkte sein, die jetzt einfach zusammenkommen. Gegneranalyse passt vielleicht noch nicht. Jesse Marsch kennt die Bundesliga nicht. Das haben wir ja auch ganz am Anfang bei seiner Verpflichtung, habe ich ja auch gesagt, es ist halt schon nochmal was anderes in der österreichischen Liga, wo du irgendwie nur 12, 13 Mannschaften hast und spielst dann diese Playoffs, wo du dich halt dann auch durchhangeln kannst. Die Bundesliga mit 34 Spieltagen ist ein anderes Leistungsprogramm und ein deutlicher Schritt in eine andere Richtung. Und ich glaube, dann kommt hinzu, dass vielleicht auch Joachim Beyer-Lorzer jetzt nicht die beste Unterstützung ist. Also ich will, wir haben heute schon richtig auf den Putz gehauen und ich möchte fast noch einen rauslassen. Ich möchte behaupten, dass Joachim Beyer-Lorzer meines Erachtens die fachliche Inkompetenz überhaupt gar nicht besser verkörpern könnte. Und das könnte man ja jetzt sogar auch noch statistisch und mit Zahlen belegen und man müsste mir dann tatsächlich die Hand geben und sagen, Sie haben völlig recht. Und ich bestehe ja auf das Sie in dem Moment. Also für Herrn Beyer-Lorzer bin ich immer noch Herr Bayer. Und ja, das passt vielleicht auch
Hoffentlich hört
nicht
er den
so.
Podcast nicht. Oh Gott. Nein, gut.
Doch, bitte,
Doch
doch,
bitte,
bitte. Also
ja.
das, was er da in Köln, und da bist du ja auch persönlich betroffen, und in Mainz,
Ich finde
was er da veranstaltet
es
hat.
übrigens ganz kurz. Robin weiß, dass er Achim Beyer-Lotzer heißt, aber er besteht darauf, ihn Joachim zu nennen. Das nur als Info.
Also an Achim muss er sich erst noch verdienen. Das hat er sich spätestens versaut, als er Adam Sodde irgendwie erklärt hat, dass das Vereinsgelände für ihn ja offensichtlich der Club Magnum ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Kombination aus Beyer-Lorzer und Marsch funktioniert nicht in der
Ja,
Analyse,
sehe ich auch so.
weil der eine ist krachend in der Bundesliga gescheitert und der andere kennt sie nicht. Und man hatte halt vorher schon auch mal ein anderes Programm mit Julian Nagelsmann, der sich in der Liga etabliert hat mit Mannschaften oder eine Mannschaft übernommen hat, die um Abstieg gespielt hat und ja letztlich in die Champions League geführt hat. Das ist ein Leistungsniveau, Chapeau. Und da hängen ja auch einige Köpfe dran, die jetzt vielleicht fehlen. Und auch, man hat es ja auch gesehen, dann wiederum bei der TSG kann man ja als gutes Beispiel nehmen. Hatte letztes Jahr auch einen Trainer, der überhaupt nicht funktioniert hat und der mittlerweile irgendwie dann Co-Trainer bei Barcelona war, wo ich auch dachte, irgendwie der Fernseher ist kaputt.
Da kommt der
Wahnsinn.
Misserfolg ja auch nicht von ungefähr. Also ich meine,
Das
Co-Trainer ist ja eine
heißt,
entscheidende Säule.
genau, das ist ja der Punkt. Die Mannschaft muss sich an viele Dinge gewöhnen, die komplett neu sind. Du hast Trainer, die vielleicht von der Ausstrahlung noch ein bisschen reservierter sind. Ich mag Jesse Marsch mega, unfassbar sympathischer Kerl. Ich würde super gerne einen Tag mit dem verbringen. Ich glaube, ich würde so viel über Fußball lernen, dass ich hier einen Tennis-Podcast mache. Aber trotzdem, aktuell Stand, so wie Leipzig jetzt da steht, ist das halt die schlechteste Saisonleistung, die es bis jetzt gab. Und das muss man besprechen. Und nochmal, für mich wirkt Leipzig einfach zu oft überrascht von der Spielweise vom Gegner und kann dann nicht mehr richtig drauf reagieren, nicht mehr richtig griffig reagieren und auch nicht aggressiv genug reagieren. Und jetzt fällt Paulsen auch noch aus. Das ist ein ganz wichtiger Spieler, zumindest für Marsch und in der Kabine. Ein Silva, weiß ich nicht, ist, glaube ich, einfach ein Riesenflop. Wird in dieser Mannschaft nicht mehr funktionieren. Kann vielleicht irgendwann mal Haaland ersetzen, also ersetzen nicht, aber kann vielleicht jetzt Rico Nummer 9 übernehmen. Aber aktuell muss sich Leipzig wirklich Gedanken machen, ob sie nicht im ja, schon fast Transferfenster jetzt das nächste reagieren. Nicht auf der Trainerposition, aber was ja, die spielerischen Limits gerade anbetrifft, die sind einfach zu deutlich und zu groß, als dass sie da jetzt dieses Jahr ins oberste Regal greifen können. Also ich hoffe, es reicht noch für die ersten 4, 5, aber dann müssten sie jetzt auch anfangen zu punkten, weil sonst laufen da wirklich einige Mannschaften weg.
Ja, und ich konnte mich jetzt auch gerade in diesem Jahr, also ich finde Szoboszlai, das war eine super Verstärkung. Auf der anderen Seite hat man ihn ja auch schon letzte Saison geholt. Er war halt eben verletzt. Ja, auch die Verpflichtungen, die Nachverpflichtungen, mit denen konnte ich bis jetzt auch nicht so wirklich viel anfangen. Also das, was Leipzig eigentlich stark gemacht hat, ich weiß nicht, ob man da einfach in der Scouting-Abteilung, ja, da an Qualität verloren hat. Die Mannschaft generell hat sich einfach
Die ist ja auch
zurückentwickelt.
neu, darf man ja nicht vergessen. Die ist
Ist
ja
auch
auch
neu,
neu.
ja. Da haben wir es vielleicht auch schon gefunden. Ne? Und ich sag mal, spielerisch, ne, muss man einfach festhalten. Und das mache ich nicht nur an Jesse Marsch, weil ich glaube, die Idee, die Jesse Marsch hat, die kann funktionieren. Aber du hast einfach das Gefühl, wenn die Spieler nicht mitmachen, dann sieht es eben auf dem Platz so aus, dass man sich einfach spielerisch 3 Schritte zurückentwickelt hat. Also, wie dominant Leipzig phasenweise in den letzten Jahren agiert hat, das war unfassbar. Und da hat man nicht zu Unrecht einen langfristigen Konkurrenten für Bayern München gesehen, zumindest auf
Ich
Bundesliga-Ebene.
glaube,
Aber
wir haben beide schon behauptet, dass sie einen Schritt vor Dortmund waren und jetzt
ja.
ist Dortmund meilenweit
Eben, das
entfernt.
ist es eben. Das ist eben, weil Leipzig geht irgendwie wieder in die Richtung, in eine Richtung, wo sie eigentlich die längst waren, die sie längst abgeschlossen hatten. Und irgendwie will man es nicht so wirklich einsehen. Und in Leipzig redet man es sich schön. Ich glaube, das ist eben genau das Problem. Ich finde es richtig, dass man die Spieler auch so ein Stück weit beschützt. Ich meine, das hat ja auch Nagelsmann in Leipzig gemacht. Dann hat Upamecano trotzdem gespielt, obwohl er ja auch mal Schwächephasen hat, die er jetzt gerade bei Bayern vielleicht auch hat. Aber das hat man den Spielern eingestanden. Trotzdem galt knallhart das Leistungsprinzip und trotzdem haben die Spieler einen gewissen Druck verspürt, sonst hätten sie nicht so abrufen können. Und das aber gepaart mit Spielfreude, mit Spaß vor allem. Ja, sorry, man kann von Leipzig halten, was man will, aber es hat wirklich Spaß gemacht, denen zuzuschauen beim Fußball. Und du hast auch gemerkt, ey, die haben da wirklich Bock drauf, ja. Ganz Deutschland hasst euch, aber ey, ne, irgendwie spielen sie dann den Leuten doch irgendwie ein Lächeln auf die Lippen und das hast du eben nicht
Fakt.
mehr, ne? Das hast du eben nicht mehr und
Das ist ein
da,
Fakt.
ja, muss man wirklich schauen. Das ist eine bittere Entwicklung auch für die Bundesliga, weil so, ja, muss man quasi
Ja,
jetzt auf Dortmund hoffen, ne?
die Lücke
Ja,
kann auch
das kann,
keiner
das hat.
sofort ersetzen. Also so weit ist Wolfsburg halt noch nicht,
Also
außen unter Kofeld.
von Wolfsburg muss man nicht anfangen. Gut, die haben dann in 2 Minuten konnten sie das Spiel immerhin noch auf Unentschieden stellen, aber von Freiburg müssen wir nicht reden. Ich glaube, das war tatsächlich irgendwie ein logisches Spiel für die Freiburger, weil die Frankfurter jetzt so langsam, ich will es nicht zu hoch hängen, aber so langsam, das war tatsächlich ein typischer Oliver Glasner-Sieg, den man bei Wolfsburg so oft gesehen hat. Abgezockt,
Ich wollte es gerade sagen. Ich
hinten
wollte.
nichts zugelassen, vorne die wenigen Möglichkeiten, die sie hatten ein paar, haben sie genutzt. Es war brutal abgezockt. Ich sag's dir, wie es ist: Freiburg hätte noch 10 Stunden spielen können, die hätten kein Tor erzielt. Das war Oliver Glasner-Fußball und der ist eben extrem effektiv, was die Punktausbeute anbelangt. Also mit so einem Fußball holst du am Ende des Tages, auch wenn es nicht immer schön ist, holst du sehr, sehr viele Punkte. Und eigentlich hat er dafür in Frankfurt, gerade auch mit einem Kostic, der offensiv und defensiv dir super viel mitbringt, hat er eigentlich das Spielermaterial für. Deswegen, Frankfurt ist so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer jetzt natürlich nicht für die Meisterschaft oder so, aber ich glaube, Frankfurt, das kann, weil es eben so dieser Glasner-Fußball war, könnte das ein ganz wichtiger Sieg gewesen sein. Und Freiburg, das war eben, die hatten keine Chance, meiner Meinung nach. Obwohl sie vielleicht optisch an manchen Ecken überlegen waren, wobei überlegen ist ein bisschen zu hoch gegriffen, obwohl sie vielleicht am Ende dann ein bisschen mehr Ballbesitz hatten. Freiburg hatte aus meiner Sicht in diesem Spiel keine Chance gegen brutal abgezockte Frankfurter.
Die haben es wirklich gut gemacht und da freue ich mich jetzt auch wirklich für Glasner. Ich meine, das war lange Zeit auch wirklich, es wirkte krampfig, es wirkte ja vielleicht nicht die richtigen Transfers, nicht die richtigen Spieler. Wirkte jetzt dann doch echt sauber in dem Spiel, hat mir auch gefallen, weil Freiburg ist wirklich widerlich zu spielen. Das kann mit Sicherheit jeder bestätigen. Das ist jetzt, glaube ich, einfach eine Phase. Freiburg hat performt und performt. Übrigens, Riesenaktion von Grifo, hat er gut gemacht, ist ein Sinnbild für diesen Verein. Sensationelle Leistung. Hat sie, ja, auch wenn die Mannschaft verloren hat, es gab es mindestens einen Gewinner. Winze, hast du brutal gemacht. Gibt es
Macht
auf
nicht
jeden Fall
jeder.
ein Riesen.
Natürlich
Macht nicht
kann
jeder.
man jetzt sagen, okay, warum lässt du dich fallen? Aber nee, es war ja, ne, ey,
Ja,
scheiß drauf,
ich glaube, die Frankfurter, das war halt auch in dem Tumult, hat er das schon stark gemacht.
Ja.
Und
Chapeau,
Chapeau,
auf jeden
macht
Fall.
nicht jeder, Riesensportsgeist. Sowas wollen wir sehen. Wegen sowas fangen Kinder an, Fußball zu spielen. Ja, dann, also ich meine, die Flanke, das wird natürlich sensationell, dass die irgendwie auf dem zweiten Bildungsweg dann noch ein Torschuss wird. Sehr, sehr gut gemacht. Typischer Glasner-Sieg, du hast völlig recht. Kofeld, für ihn freut es mich persönlich, dass er das Spiel gedreht hat, weil ich glaube, das ist was, das hat er sich in Bremen jeden Spieltag gewünscht. Und wenn es dann
Ja,
1-0
eingetroffen.
stand, dann stand es auch ganz schnell 4-0 und dann war von Drehen nicht mehr die Rede. Also die Mannschaft funktioniert, freut mich, dass sie zurückgekommen sind. Man muss ja jetzt die Frage stellen, defensiv hapert es jetzt nicht die erste Woche, es fallen zu viele Tore. Da hat er, glaube ich, jetzt eine Menge zu tun, aber ich finde, Wolfsburg ist tatsächlich immer noch gut in der Spur. Sie spielen jetzt da, wo sie tendenziell eigentlich hingehören. Und bis jetzt gibt es keinen Verein, der die Lücke von Leipzig so ein bisschen kompensieren kann. Gladbach
Union!
hat jetzt.
Ja,
Oh,
ey,
ich.
kein Scheiß, kein Scheiß. Union, Spiel, jetzt für alle Union-Fans, die uns hier vielleicht zuhören, Spiel in Stuttgart, 90 plus 3 Ausgleich, Spiel in Köln, ich glaube 86. Ausgleich kassiert. Das wären 4 Punkte mehr, damit wären sie jetzt ja 4 Punkte hinter Bayern, 3 hinter Dortmund. Und ich sag mal, die Leistung jetzt gegen Hertha BSC, das war auch, da hätte ich, warum ich da keine Million drauf gesetzt habe, also, da ärgere ich mich
Als ich,
jetzt gerade ein
weißt du,
bisschen,
was ich
oder?
gelesen habe? Als ich gelesen habe, was war ich, die Tonalität kriege ich nicht mehr 1:1 hin. Ach doch, nee. Dardai sagt, er hätte ein gutes Gefühl, ein fast zu gutes
Ja,
Gefühl.
das war
Da
tatsächlich zu
war mir
gut.
klar, okay, das wird ein zu Null.
Ja.
Das würde ich mir dann
Hast du,
angucken.
über das Spiel an sich, ich meine, das war Hertha BSC, wie man es kennt. Ich meine, die Aktion mit dem Selke-Trikot, absoluter Ehrenmann, hätte ich auch so gemacht. Wobei Selke, dem kann man jetzt noch nicht mal so einen Vorwurf machen, aber dieser
Der
Trikot,
kriegt
dieses zurückgeworfene Trikot ist
das
das
ist
Sinnbild.
symbolisch und
Symbolisch, ne?
ich hoffe, dass sie jetzt wach werden,
Ja.
weil
Ich
ich
glaube es
will
nicht.
jetzt hier nicht auf.
Unter Pal
Nee,
Dardai
nee,
wird diese
auf gar
Mannschaft
keinen
nie
Fall.
wieder funktionieren.
Die Fans sind ja noch gnädig. Man darf nicht vergessen, das war Berlin-Derby. Also, ich will nicht wissen, ja, zu anderen Zeiten passiert wäre. Und ich will jetzt auch nicht auf Davy Selke rumhacken. Ich glaube, der hat einfach eine Scheißphase gerade in seiner Karriere und die Phase hält leider auch schon ein bisschen länger an, als
Ja.
dass es ihm vermutlich selber lieb
Ja.
ist.
Ja.
Er kann der Mannschaft nicht helfen, die Mannschaft kann ihm nicht helfen. Das ist ein sehr ausgeglichenes, schlechtes Verhältnis. Aber ja, da hilft es auch nichts mehr, irgendeinem Fan Trikot anzubieten. Also, es ist das Letzte, was der
Das
Junge
war
will.
vor allem, das fand ich auch einfach, also das verstehe ich sowieso nicht, das finde ich eh ein unpassender Moment. Also warum wollt ihr da den Fans dann Trikots geben? Das macht man ja eigentlich irgendwie nach einem coolen Spiel, so als Geschenk, aber noch nicht in einer Situation, wo die Fans stocksauer sind. Also das finde ich da eh völlig unpassend.
Ja, vor allem, dann hast du
Frage.
sowas, dann hast du so ein Riesen, das ist jetzt so ein dramatisches Bild, was da entstanden ist und das hätte man ja ganz leicht vermeiden können.
Ja, Frage noch an dich, Robin, und dann denke ich, sind wir auch am Ende unserer Folge. Ich weiß nicht, ob du die Aussage, Serj Bobic war sichtlich angefressen nach dem Spiel, hat dann auch zu Recht zum Hellmann dann irgendwie gesagt, ey, fängst du mit dem Scheiß schon wieder an. Aber ich finde trotzdem, dass Bobic interessante Aussagen getätigt hat, die meiner Meinung nach gar nicht so doll in der Presse aufgekommen sind. Er hat nämlich ganz klar gesagt, dass er für sich aus diesem Spiel sehr, sehr viel mitgenommen hat, was er jetzt auch irgendwie in nächster Zeit irgendwie umsetzen wird, auf Spieler bezogen, aber er wird sich da auch irgendwie mit seinem Team nochmal irgendwie kurz schießen und ich müsste das Interview raussuchen, das mir nochmal anhören. Vielleicht haben es auch einige von euch gehört. Ich fand, das klang jetzt schon auch so ein bisschen in Richtung Dardai. Also ich würde da jetzt zumindest, weiß nicht, ich habe das Gefühl, das dauert nicht mehr lange. Und ne, wie gesagt, Pal Dardai, Top-Typ, ja, cooler Typ, super sympathisch, aber ist dann am Ende des Tages auch meiner Meinung nach momentan der Profifußball in Liga 1 bei Hertha BSC. Und ich glaube auch nicht, dass ich Pal Dardai in einem anderen Club sehen würde. Das ist einfach, er hatte eine starke Phase mal mit Hertha, wo er auch oben mal irgendwie angeklopft hat. Aber Pal Dardai, so leid es mir tut, sehe ich nicht mehr Profifußball. Das ist so mein.
Nein, das ist, ich glaube, der Fußball ist ihm einfach wirklich aus den Schuhen gewachsen. Und bei der Hertha, die können sich ja wirklich nur bedanken. Also, wenn es da 5, 6 Dinger gibt, von Union, hätten sie sich nicht beschweren können. Auch Kompliment an den Keeper, hat er gut gemacht. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wenn ich auch Plattenhardt dann wieder sehe. Also, was wir teilweise da in der Defensive geboten bekommen, das ist nicht erstligareif. Also, wir haben da schon gesehen, wie sich der Toro in der Liga ich glaube, wer war es denn noch, die sich ja angeschaut haben. War es Niklas Stark, der da irgendwie einen eigenen Mann anschießt und dann steht es auf einmal, kriegen sie wieder ein Tor. Also, das ist da in der Defensive, ist das grausam und auch nicht die erste Woche grausam. Ich weiß, das wirkt für mich irgendwie, als würden sie jeden Spieltag wieder mit denselben Problemen starten. Und wir hatten ja eigentlich gesagt, sie stabilisieren sich langsam. Aber gut, war jetzt vielleicht auch ein Derby. Union hat es angenommen. Hertha hat versucht zu reagieren. Hast du ja auch in der Aufstellung gesehen, ein Stürmer. Piontek komplett allein gelassen da vorne. Was will der Junge denn da machen? Auf sowas freut sich Union ja fast, wenn du da nur einen Stürmer vorne bekommst, den kannst du mit 4 Leuten auffressen und hast danach, ja, glaube ich, Fünferkette und 3 davor. Gut, herzlichen Glückwunsch. Weißt du vorher, was du bekommst? Ist für mich auch nicht die Aufstellung, die es in dem Spiel gebraucht hätte, weil dafür ist Union einfach wirklich spielerisch viel zu stark, auch mit Max Kruse jetzt wieder zurück in der Startelf. Weiß ich nicht. Die Defensive ist ein Riesenproblem. Da werden Bälle vertändelt, da werden die Dinger nicht klar geklärt. Lieber Freddy Bobic, ihr habt, also ihr ist in dem Fall auch völlig falsch, aber Hertha hat jetzt auch ein paar Trainer zu viel verbraucht und in zu wenigen Jahren. Ohne sichtliche Erfolge, nach einem Abstieg in die zweite Liga, kam da auch nicht viel. Der beweglichste Spieler bei euch ist Richter. Also da kann es ja irgendwie schon nicht stimmen. Der hat einmal aufs Tor geschossen, und das war es dann auch wieder. Ansonsten ist da kein leistungsfähiger Spieler gerade in dem Kader, der vorangehen würde und sagen kann: Pass auf, ich hole uns hier 3 Punkte aus dem Derby. Und Union hat diese Mannschaft komplett aufgefressen. Mit einer Mentalität, die sagenhaft ist, die wirklich dazu einlädt, in die Försterei zu fahren und sich das anzugucken. Ich glaube, das Olympiastadion ist völlig zu Recht dann doch häufig leer und die Oberränge, da werden die Birnen rausgedreht, weil da schon lange keiner mehr war. Es ist traurig, es tut wirklich weh. Ich hoffe, dass sich die Hertha dann irgendwann ein bisschen regeneriert. Vielleicht muss ein Trainer her, der diesen spielerischen Ansatz irgendwie versucht und diese defensive Linie gar nicht probiert. Du brauchst mit diesen Spielern dann nicht versuchen, defensiv zu spielen, weil sie dir dann die Bälle selber reinschlagen. Sie sind so verunsichert. Es muss was Neues her. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was.
Ja, ich werde dir auch keine Antwort liefern können. Ja, Robin, die Zuschauer sind gefragt. Vielleicht haben Sie Antworten. Könnt uns auch gerne mal über Instagram schreiben. Wir werden mal versuchen, das da ein bisschen aktiver zu gestalten, dass wir da vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit euch interagieren. Leverkusen-Bochum 1-0, Gladbach führt 4-0. Ich denke, die beiden Partien müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Beide relativ unspektakulär. Bochum
Bochum
hätten.
Schiebung, ganz klar
Ja,
Schiebung.
hätten Bochum hätten was auf jeden Fall, hätten auf jeden Fall was mitnehmen können. Die Mannschaft werden wir dann in der nächsten Folge nochmal
Nur
ausführlicher
Tantar
behandeln.
übrigens auch sehr, sehr fair, das noch als Nachtrag.
Ja.
Also es gab natürlich extrem viele Verlierer an diesem Spieltag in der ganzen Woche, aber Grifo und Tah vorbildlich stellen sich dahin, sollten sich einige Schiedsrichter vielleicht auch mal ein Beispiel dran nehmen. Gerade auch Tah sagt hier, pass auf, ich drehe ihn da um, kannst du auch pfeifen. Das ist für mich eine Aussage, da macht sich der Spieler, ja, schafft eine gewisse Integrität, schafft ein Selbstbild, womit auch dann der Verlierer was anfangen kann, kann sagen, hier war scheiße, Bochum hätte vielleicht irgendwie genau diesen Elfmeter gebraucht. Dafür sind sie jetzt einfach nur zu neu, um das Spiel irgendwie nochmal drehen zu können. Aber fand ich einfach eine super Aktion, hat mich persönlich geärgert, weil ja, deutlicher geht es bald nicht mehr. Und ich
Ja, gut.
zitiere zum Abschluss ein letztes Mal Gramotzis, es war zu viel.
Es war zu viel. Ja, wie gesagt, und da kann ich auch Leute nicht verstehen, die jetzt irgendwie, die dann anfangen, ja, soll der Jonathan Tah das auch im Spiel sagen, liebe Leute,
Nein, nein, nein,
also
nein, das
das,
ist
wo kommen wir denn da
wirklich
hin? Also da haben wir
nochmal,
dann.
das sind alles Angestellte im Verein. Also.
Ja, das, nee, also wie gesagt, Top-Aktion von Tah. Gladbacher, ja, das war ein Statement, oder was heißt Statement? Also führt leider jetzt die letzten, ich habe jetzt vor ein paar Tagen. Es gibt ja diese X-Goals-Statistik, und da war Fürth, laut dieser Statistik hätten sie eigentlich 12 oder 13 Punkte gehabt. Das in Gladbach war jetzt nochmal ein deutlicher Rückschritt, weil man da eben völlig chancenlos war. Und Fürth jetzt langsam auch, leider, ne, wenn sie in vielen Spielen vielleicht dann auch ein bisschen unglücklich waren, können sie jetzt langsam auch schon für Liga 2 anfangen zu planen. Fürth können wir vielleicht nächste Folge nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Und die Gladbacher, ja, das sieht jetzt auch schon
Torwart von
wieder.
Neuhaus, der Junge macht weiter. Ich glaube, Startelf war klar, weil gegen Fürth kannst du schonen. So despektierlich soll das jetzt nicht klingen, aber ihn da von Anfang an loszuschicken, war ein cleverer Schachzug. Schönes Tor, sehr wach.
So.
Das ist das, was wir von ihm gewohnt sind. Er macht nur die schönen Dinger, ne?
Ja,
Gegen
bin ich
Bayern
gespannt.
einen
Aber
Winkel gehangen, das Ding jetzt. Er macht nur die schönen Dinger.
ja, ich hoffe, dass er jetzt in Sachen Zweikampfführung da jetzt auch nochmal langfristig eine Schippe drauflegen kann, dass er dann auch wieder, auch in anderen Spielen auf jeden Fall, eine Option sein wird für die Gladbacher. So, dann sind wir noch am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind raus, wünschen euch eine schöne Woche und ja, bis dann.
Freunde, bleibt gesund, passt auf euch auf.